Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Einen schönen Sonntagvormittag an diesem 4. August. Ich bin Eva Fischer. Sie ist die Königin der Instrumente, sagt man. Kein feierlicher Gottesdienst ohne sie, die Orgel. Eine Orgel gehört ja in jede Kirche, fast so wie der Altar oder die Kirchenbänke. Und mein heutiger Gast ist jemand, der Orgeln zu seinem Lebenswerk gemacht hat. Es ist nämlich Norbert Bender, Geschäftsführer der Firma Sandner Orgelbau aus Dillingen. Schön, dass Sie da sind, Herr Bender.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Sie Orgelmusik hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Die Orgelmusik deckt eigentlich alles an Emotionen, deckt alles an Bandbreite, was wir hören können, ab. Und ja, das ist für sich ein völlig eigener Kosmos. Das kann so emotional sein, was die Dynamik, die Lautstärke, die Leisigkeit und die Gewalt, die so ein Instrument von sich geben kann. Also es ist, die Orgel wirkt sich physisch aus auf den Körper, die wirkt sich psychisch aus. Also es ist kein Instrument, und ich sage auch, kein Orchester kann das ausdrücken, was eine Orgel ausdrückt.
Also man spürt Orgelmusik, Sie spüren Orgelmusik mit jeder Faser Ihres Körpers, kann man sagen.
Genau so ist es. Ja.
Ich freue mich schon, weil gleich dürfen wir auch in ein paar von Ihren Lieblingsstückchen reinhören. Wir werden natürlich auch ganz viel über Sie persönlich und über Ihren sehr, sehr spannenden Beruf erfahren in dieser nächsten Stunde hier bei Radio Augsburg.
Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Heute geht's um ein ganz besonderes Instrument bei uns. Und ich habe tatsächlich den Versuch gemacht, wenn man 10 Menschen in Augsburg fragt, welches Instrument sie mit Kirche verbinden, dann bekommt man auf den Schlag 10-mal dieselbe Antwort.
Die Orgel.
Orgel, ja, das ist klar.
Die Orgel, weil in jeder Kirche Orgel steht.
Und mein Gast, der hat Orgeln zu seinem Beruf gemacht. Es ist nämlich Norbert Bender, der Geschäftsführer der Firma Orgelbau Sandner aus Dillingen. Schönen guten Morgen nochmal.
Ja, danke schön, grüß Gott.
Wir haben schon gesagt, die Orgel ist die Königin der Instrumente. Es ist ja auch das einzige Instrument, das ein ganzes Orchester ersetzen kann. Wie alt ist denn die älteste Orgel? Wie lange reicht diese Geschichte schon zurück?
Ja, die Geschichte reicht bis in die Antike zurück. Man sagt, im 3. vorchristlichen Jahrhundert hätte ein ägyptischer Maschinenbauer ein Instrument entwickelt, das permanent, also ein Blasinstrument entwickelt, welches permanent Töne von sich geben kann. Das Problem beim Blasinstrument ist ja, dass man irgendwann wieder Luft holen muss. Also hat er überlegt, was kann ich machen? Ich setze Flöten, die man eigentlich so gespielt hat, einfach auf ein System von einer Winderzeugung, die permanent Wind von sich gibt. Mhm. Und damit hat das Orgelinstrument in seinem Wesen seinen Anfang gefunden.
Und wie ist dann die Orgel in die Kirche gekommen?
Es gibt die Legende, dass zur Krönung des Kaisers Karl im Jahr 800 eine Orgel gespielt haben soll. Mhm. Und damit war eigentlich der Beginn der Orgel in der Kirche gesetzt. Vorher war ja nur Gesang erlaubt. Also wie es heute in anderen christlichen Orthodoxien zum Beispiel noch der Fall ist, nur Gesang ist möglich. Aha. Und dann hat man irgendwann sich überlegt, ja, das wäre vielleicht doch schön, es ist die kaiserliche Pracht, das kommt noch aus der Antike. Die Orgel war das Symbol für einen Kaiser. Die Orgel hat gespielt, wenn der Kaiser gekommen ist. Natürlich war das Instrument nicht genau das, was wir heute haben. Die Orgel hat sich entwickelt von einem sehr kleinen, transportablen Instrument bis hin zu ja, raumfüllenden, gewaltigen Werken. Aber die Majestät, die die Orgel repräsentiert hat, die hat natürlich zum Kaiser, aber dann im Weiteren natürlich auch zur Kirche gepasst.
So alt ist natürlich die Firma Sandner nicht wie die Geschichte der Orgel, aber immerhin bald 90 Jahre alt. Im nächsten Jahr feiern sie Jubiläum, gegründet nämlich im Jahr 1935 von den Gebrüdern Sandnern in Steinheim an der Donau. Der Start war ja, glaube ich, recht holprig, auch mit dem Krieg. Gell?
Genau, das war, die beiden Söhne waren Orgelbauer, der eine in Augsburg, der andere bei der Firma Hindelang in Marktoberdorf. Und dann sind beide zur Firma Welte in Freiburg gegangen. Und die Firma Welte, die hat sie dann entlassen, weil sie mit der Zielrichtung der Firma, die natürlich schon auf den Krieg hin orientiert war. Orgelbauer können ja alles. Orgelbauer können mit Holz arbeiten, Orgelbauer können mit Strom sich beschäftigen. Und so musste die Firma Welte, so hat man mir erzählt, sich damals um diese Dinge die halt für die Rüstung nötig waren, beschäftigen. Die Söhne wollten das nicht, haben Vater gefragt, du Vater, wir sind Orgelbauer und du als Lehrer bist ja auch Organist. Du kennst ja rundherum deine ganzen Leute. Kannst du für uns nicht irgendwas tun, dass wir in der Gegend zumindest eine Arbeit bekommen? Ja, und so sind sie 1935 in die Anwesen wieder zurückgekommen nach Steinheim und haben dann von dort die Firma gegründet. 1939 wurden beide eingezogen im Krieg, da war erstmal Ruhe mit Orgelbau, aber nach 1945 hat die Firma dann durchaus prosperiert, hat dann Neubauaufträge bekommen, bedeutende Restaurierungen.
Und da war es dann auch, glaube ich, dass die Gebrüder Sandner die ersten Orgeln in Augsburg gemacht haben. Ich habe mal ein bisschen in ihrem Portfolio geschaut. Das müsste, glaube ich, St. Albert in Hauenstetten und die Don Bosco-Kirche in Augsburg gewesen sein. Gell?
Genau.
Wie groß ist denn Ihr Portfolio? Also wie viele Sandner-Orgeln, Neubauten, Restaurierungen haben Sie in den letzten Jahrzehnten denn geschaffen?
Also wir haben zu zählen angefangen mit 1967 mit der Verlegung des Betriebs nach Dillingen und da sind wir jetzt bei knapp 370 Werken, Neubauten, Restaurierungen.
Ein stolzes Portfolio.
Doch, ist richtig.
Über die spannendsten Projekte und natürlich auch über Ihre ganz persönliche Leidenschaft werden wir gleich noch mehr erfahren.
Mehr Sonntag, mehr Zeit für gute Gespräche. Radio Augsburg Cappuccino.
Herr Bender, Sie sind ja eigentlich schon seit jüngsten Jahren mit der Firma Sandner verbunden. Wenn ich recht informiert bin, haben Sie schon Ihre Ausbildung zum Orgelbaumeister dort gemacht.
Das ist richtig. Genau 1986, zum 1. Oktober, habe ich dort meine Lehre begonnen.
Warum wollten Sie Orgelbaumeister werden?
Das ist ein bisschen längere Geschichte. Also ich habe meine Ausbildung in einem musischen Gymnasium gehabt, in Amberg in der Oberpfalz. Und ich war doch ein recht passabler Flötist damals und der Weg war für mich eigentlich klar, ich will das Instrument studieren, ich muss das Instrument studieren, mein Umfeld hat gesagt, ich muss es machen. Gut, ich hatte dann die Gelegenheit, meinen damals noch verpflichtenden Wehrdienst beim Gebirgsmusikchor in Garmisch-Partenkirchen abzuleisten. Und das Jahr war insofern interessant, als dass ich dort erlebt habe, wie es ist, jeden Tag Musik machen zu müssen. Ich habe da viele Leute kennengelernt, die hatten keinen Spaß mehr an der Musik. Und die Gefahr habe ich bei mir dann schon auch gesehen. Als Flötist kommt man in ein Orchester, wenn man Glück hat, oder man wird Musikschullehrer. Wem das liegt, ist das alles gut. Für mich wäre es ein Eingriff in meine, ja, damals schon relativ ausgeprägte Kreativität gewesen. Ich habe dann während der Schulzeit das Orgelspielen angefangen an einer kleinen Sandner-Orgel. Wir hatten in der Schule, in der ich mein Abitur gemacht habe, ein Übungsinstrument von der Firma. Und so war das während meiner Wehrdienstzeit ein Thema, ich bewerbe mich jetzt einfach beim Orgelbauer. Das war interessant, Handwerk hat mir Spaß gemacht, das Instrument hat mich fasziniert, die Technik hat mich fasziniert. Ja, und dann habe ich mich halt beworben und die Firma Sandner hat mich dann sofort genommen und da bin ich seit der Zeit.
Dann ist es eigentlich eine Verbindung fürs Leben geworden. Ist ja eigentlich auch nicht etwas, was alltäglich ist. Sie sind 2008 dann Geschäftsführer geworden an der Seite von Hubert Sandner, Entschuldigung, und sind dann seit 10 Jahren, glaube ich, alleiniger Geschäftsführer
seit
jetzt.
Seit 2016. Genau.
Seit 2016, also seit 8 Jahren. Können Sie als Geschäftsführer immer noch viel bei den Orgeln vor Ort sein oder ist da eher Ihr Platz im Büro mittlerweile?
Bei mir ist es eher andersrum. Also die Firma Sandner hatte in den Jahren, als ich gelernt habe, als ich dort als Angestellter tätig war, um die 40 bis 45 Mitarbeiter. Also war eine extrem große Firma. Es hat sich dann so ab dem Jahr 2000 der Sektor, in dem wir vor allem tätig waren, das ist der Orgelneubau, hat doch einen relativ kräftigen Einschnitt bekommen. Die Pfarreien mussten Pfarreiengemeinschaften werden. Man hat Investitionen zurückgehalten. Da ist die Firma dann zurückgegangen. So ab 2008, als ich dann die Geschäftsführung mit übernommen habe, bin ich wieder mehr rausgegangen, weil die Firma war dann auch kleiner. Wir waren dann erst 15. Im Augenblick sind wir 11 Mitarbeiter. Für einen Orgelbauer immer noch sehr viele Mitarbeiter. Aber jetzt bei der Größe geht es eigentlich fast nicht mehr, dass der Chef nur Chef ist. Also ich mache viele Wartungen, ich mache zum Teil Intonationen, ich mache auch Orgelmontagen, je nachdem, also was eben anfällt.
Ist aber auch schön wahrscheinlich, oder?
Das ist, ich muss fast sagen, essentiell, um gut Orgeln bauen zu können. Weil wer die Orgel als individuelles Instrument immer einzeln genau für den Raum angefertigt, mit den ganzen technischen Besonderheiten, mit den klanglichen Besonderheiten, mit den Design-Besonderheiten, das ja, erfordert eigentlich einen ständigen Umgang damit. Und das geht vom Büro aus nur ganz bedingt.
Herr Bender, sagen Sie, wenn Sie jetzt eigentlich in einer Kirche sitzen und dort der Orgelmusik lauschen, haben Sie da immer das Berufsohr, sage ich mal, dieses mit dem Ohr des Orgelbaumeisters, die jeden einzelnen Ton anhören? Oder können Sie sich noch zurücklehnen und die Musik einfach nur genießen?
Ganz ablegen kann man es nicht. Wenn man ein Instrument sehr gut kennt und weiß, wo hier vielleicht aus akustischen Gründen oder aus Reflexionsgründen im Kirchenraum gewisse Störungen da sind, kann man gerne drüber weghören. Das ist schon möglich. Wir haben in Dillingen einen Orgelsommer mit 13 Konzerten jeden Samstag, und da sind wir zwischendurch immer bei der Wartung und regulieren einige, die gehen nach. Da kann ich mich auch komplett fallen lassen, weil ich weiß, alles in Ordnung.
Und spielen Sie selbst auch manchmal in Ihrer Freizeit einfach so gerne noch Orgel?
Ich spiele nicht nur in meiner Freizeit Orgel, ich habe sogar eine nebenamtliche Kirchenmusikerstelle.
Also definitiv jemand, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Privat hören Sie aber nicht nur Orgelmusik, gell?
Nein, meine musikalische Ausbildung oder meine musikalischen Tätigkeiten, die haben natürlich im klassischen Bereich begonnen. Ich habe gerade eben erwähnt, dass Flöte eigentlich mein Hauptinstrument ist. Ich habe mich viel mit alter Musik beschäftigt, spiele Blockflöte, spiele Traversflöte, natürlich auch Orgel. Ich spiele aber auch E-Gitarre, ich spiele auch E-Bass. In meiner Schulzeit hat man halt auch so eine wilden Jahre, da macht man mal so Hardrock und so weiter. Und seit 1986 habe ich eine Tanzband, die gibt es immer noch. Also wir sind jetzt auch bald haben die 4. Jahrzehnte fast voll.
Und lustigerweise heißt diese Band ganz passend zum Namen unserer Sendung Cappuccino.
So ist es.
Und da wollen wir natürlich auch gerne reinhören.
Mehr Sonntag, mehr Zeit für gute Gespräche. Radio Augsburg Cappuccino.
Ich stelle mir Orgelbaumeister als einen der schwersten Handwerksberufe vor, den es gibt, weil es ist einfach wahnsinnig, wie komplex dieses Instrument ist. Da steckt Mechanik drin, da steckt Elektronik drin. Eine Orgel muss natürlich kunstvoll aussehen und sie muss in allererster Linie auch wunderschön klingen. Wie lange dauert es, bis man das alles kann?
Man kann es eigentlich nie. Also man lernt mit jedem Ding, was man tut, mit jedem Instrument, das man plant, konstruiert, konzipiert. Ein Instrument entsteht im Austausch mit Musikern, entsteht im Austausch mit Architekten, mit Kirchenverwaltungen, Kirchenvorständen. Und eine Orgel wird in der Kommunikation entwickelt. Und das macht es eigentlich so spannend, immer zu versuchen, es wird immer beim Versuch bleiben, den Anforderungen in jeglicher Hinsicht gerecht zu werden. Wie Sie sagen, es muss gut aussehen. Schon da gehen die Probleme los. Das heißt, gut aussehen, als ich gelernt habe, war gut aussehen passend zum Stil der Kirche. Also eine Barockkirche hat eine Orgel bekommen, die barock ausschaut. Eine moderne Kirche hat eine Orgel bekommen, die modern ausschaut. Ist heutzutage nicht mehr so. Die Anforderungen architektonischer Art sind ganz andere geworden. Heutzutage muss die Orgel als Kontrapunkt gesehen werden. Jedoch nur hier bei uns in Deutschland. Ich bin viel im Ausland unterwegs. In Norwegen heißt es immer, die Orgel soll der Raumarchitektur angepasst sein. Mhm. Und auch die Stilistik soll angepasst sein.
Also Sie sind dann tatsächlich Architekt, Designer, Tischler, Elektriker und natürlich dann auch Musiker, alles in einem vereint. Wahnsinnig vielseitig.
Metallbau haben wir noch
vergessen. Metallbau, stimmt.
Ja, auch löten, schweißen und eben zum Teil auch pfeifen. Mhm. Also wir können das schon alles. Also direkt vom Baum bis zur fertigen Orgel fertigen wir mehr oder minder alles selbst.
Mhm. In meiner Studienzeit, da habe ich mal einen Orgelbaumeister kennengelernt und der hat mir erzählt, dass er 2000 Pfeifen allein mit dem Gehör stimmen kann. Also wahnsinnig virtuose auch. Ist das bei Ihnen auch so?
Das ist bei uns auch so. Man nimmt natürlich in gewissen Bereichen Hilfsmittel, Stimmgeräte zur Verfügung. Aber wenn wir dann die Praxis ist die, wir legen bei einem Stimmregister die sogenannte Temperierung fest. Lass uns mal bei dem Ausdruck allein das wäre jetzt, glaube ich, ein Vortrag von einer Dreiviertelstunde. Also wir legen die Temperierung fest, aber alles, was dann passiert, wird nur mit dem Ohr gemacht. Mhm. Weil das einfach erstens schneller ist und zweitens auch präziser. Weil die Pfeifen untereinander haben gewisse Anziehungen. Also wenn ich jetzt Register für Register nach dem Stimmgerät stimme, deswegen stimmt die Orgel noch lange nicht.
Ja, das ist tatsächlich faszinierend, dass Sie mit dem Gehör das besser können als mit der Technik. Was war denn Ihr Meisterwerk?
Ja, das ist jetzt ein ganz, ganz schwieriges Thema. Man ist ja bei einer Orgel nicht von vorne bis zum Schluss bei allen Bestandteilen oder bei allen Tätigkeiten beteiligt. Ja, also was sicherlich konstruktiv die interessanteste Orgel war der letzten Jahre, ist das Instrument, das wir für eine Kirche in Norwegen gebaut haben, in Hidra. Wer zum Angeln geht, der weiß, was Hidra ist. Das ist nämlich im Süden vorgelagerte Insel, die bei Anglern ganz beliebt ist. Die hat so viele mechanische Eigenschaften, wo ich ursprünglich dachte, das kann man mechanisch gar nicht machen, das muss man elektrisch machen. Nein, das habe ich trotzdem mechanisch konstruiert und das funktioniert alles wunderbar. Das war sicherlich konstruktiv, das Meisterwerk. Was jetzt vielleicht klanglich interessant war, war die Beschäftigung mit der großen Orgel in Rothenburg ob der Tauber. Das ist eine Orgel aus dem Jahr 1967, also aus einem klanglichen Stil, der eigentlich schon recht weit weg ist, also im Gegensatz zu dem, wie man heute Orgeln intoniert. Aber das Einlassen auf diese damalige Klangwelt und das in diesem Konzept zu überarbeiten und zu korrigieren, das war sicherlich also im klanglichen Bereich eine der interessantesten Aufgaben. Ich kann eigentlich nicht sagen, was ist das Meisterwerk. Es ist jedes Instrument und hat so seine Herausforderungen.
Ich war erst vor kurzem mit Peter Bader, das ist der Organist der Ulrichsbasilika, auf der Empore und durfte selbst ein paar Töne auf dieser Orgel spielen. Ich kann nicht Orgel spielen, aber ich kann ein bisschen Klavier spielen, also ein paar Töne habe ich entlocken können. Das ist ja auch eine von Ihnen, also zumindest die Technik, die Hülle darum herum, sage ich, ist ja schon deutlich älter. Wie ist es denn zum Beispiel, an so einer Orgel zu arbeiten, auf der schon Wolfgang Amadeus Mozart gespielt hat?
Das ist mit allen alten Instrumenten und je älter sie sind, umso wichtiger wird es, dass man mit den Dingen, die man davor findet, respektvoll umgeht. Es geht ja nicht darum, reparieren und wieder zum Klingen bringen, sondern beschäftigt sich auch mit der Geschichte. Was hat das Instrument schon erlebt? Was hat man schon umgebaut? Was hat man schon in den verschiedenen Epochen für andere Vorstellungen hinsichtlich der Klanglichkeit und hinsichtlich der technischen Ausstattung gehabt? Und das macht es natürlich auch spannend. Es ist viel Archivarbeit dabei, die oftmals auch nicht bezahlt wird, aber das ist das eigene Interesse. Wir wollen als Orgelbauer Kulturgut schaffen und vor allem Kulturgut erhalten.
Was würden Sie so aus geschichtlicher Sicht sagen? Was war denn die spannendste, interessanteste Orgel, an der Sie arbeiten durften?
Ja, das war mit Sicherheit die Orgel in der Klosterkirche in Weißenau bei Ravensburg. Ich selber war dort zwar noch Auszubildender in der Zeit, habe dort auch im Winter die Montage bei minus 3 Grad über mehrere Wochen erlebt. Die Kirche ist nicht beheizt.
So kleine, knochenharter Job.
Kleine Nebenanmerkung, was ein Orgelbauer so alles erwarten kann auf Baustellen. Das war eine sehr bedeutende Restaurierung und Teilrekonstruktion. Und der Orgel bin ich auch heute immer noch sehr verbunden.
Sie sind in Norwegen viel unterwegs, um Orgeln zu bauen, sind aber auch bis nach Seoul, bis nach Südkorea gekommen. Wenn Sie so auf Reisen sind, das sind ja auch keine kurzen Reisen. Man, so eine Orgel baut sich ja nicht an einem Tag, sage ich mal. Wie ist es denn dann, so lange auch dann von daheim weg zu sein, in einem fremden Land?
Das ist ein grundsätzliches Problem im Orgelbau natürlich. Und das ist vielleicht auch ein Problem, dass wir zwar immer wieder Anfragen für Ausbildungen haben, aber wenige bleiben dann. Also wir merken, das ist für mich privat, jetzt heißt es doch, ich bin viel unterwegs. Natürlich, wenn ich in Südkorea eine Orgel aufbaue, ein größeres Instrument, da bin ich 3 bis 4 Wochen vor Ort. Das lässt sich einfach auch nicht verhindern. Andererseits finde ich es natürlich auch wieder spannend. Man kommt in Länder und in Regionen, wo man vielleicht nicht unbedingt hinkommen würde, und man lernt das Land anders kennen, wenn ich dort arbeite, auch mit den Leuten vor Ort arbeite, als wenn ich ins Hotel gehe und mich dann am Strand beschäftige. Also in Norwegen habe ich gute Bekanntschaften, die führen mich da auch an Sachen hin, die stehen in keinem touristischen Wegweiser, sondern da kommt man einfach hin und da weiß man auch, wann man hin muss, dass man das Besondere erleben kann.
Herr Bender, es gibt ja, glaube ich, nicht mehr so viele junge Leute, die Orgel spielen lernen. Die Zahl der Gottesdienstteilnehmer nimmt ab, auch die Kirche muss sparen. Werden denn eigentlich noch viele neue Orgeln in Auftrag gegeben?
Neue Orgeln weniger. Bei uns hat sich das Portfolio sehr stark gewandelt. Ich habe gerade erwähnt, seit dem Jahr 2000, als das mit den Pfarreigemeinschaften Gründungen losgegangen ist, wir restaurieren mehr, wir arbeiten mehr um, was wir auch machen, wir transferieren Instrumente inzwischen. Man muss sich mit anderen Themen beschäftigen. Thema Elektronik im Orgelbau ist ein Riesenthema. Also man muss dann schon, auch wenn es ein sehr traditioneller Beruf ist, muss man ja ein bisschen up-to-date bleiben.
Das heißt, Ihre Arbeit wandelt sich so ein bisschen also weniger Neubauten, sondern mehr Restaurierungen und Instandhaltungen. Aber die Arbeit ausgehen tut Ihnen dann anscheinend nicht?
Nein, die Arbeit geht uns nicht aus. Ist vielleicht auch der Grund, dass die Firmenverhältnisse bei uns geklärt sind. Wir sind da gut aufgestellt, meine nächste Generation steht schon in den Startlöchern, meine Tochter, mein Schwiegersohn, beides Orgelbauer, sind auch tatkräftig bei mir aktiv. Insofern denke ich, dass wir die 100 Jahre leicht schaffen und vielleicht nochmal 2 Dekaden dazu oder 3.
Haben Sie schon so ein bisschen meine letzte Frage beantwortet, aber ich will es jetzt trotzdem nochmal stellen. Thema Nachwuchs. Viele Handwerker klagen ja über alle Bereiche hinweg, dass es schwer ist, gute Azubis zu finden. Ich kann mir vorstellen, in einem Nischenberuf wie Ihrem ist das nochmal schwieriger vielleicht. Gibt es noch junge Orgelbau-Azubis, die da gerne diesen Beruf auch machen möchten?
Gibt es durchaus. Also ich habe, der Orgelbauer-Beruf lernt 3,5 Jahre. Ich habe auch mit 2 Auszubildende und der eine, der hat ein abgeschlossenes Musikwissenschaftsstudium und der andere, der hat immerhin eine Ausbildung an einer Berufsfachschule für Musik. Also ich habe schon einige ausgebildet seit 2016, seit ich die Firma komplett habe, im Prinzip in jedem Jahr einen. Jetzt habe ich das erste Mal für dieses Jahr im September habe ich noch keinen Auszubildenden. Also früher hatte man aus den Auszubildenden aussuchen können. Heute nimmt man den man bekommt.
Okay, also falls uns jetzt jemand auch zugehört hat und sagt, das ist ja ein mächtig spannender Beruf, da würde mich auch interessieren, reinzuschnuppern. Sie haben noch eine Stelle frei.
Ich habe zum 1. September noch eine Stelle frei, genau.
Herr Bender, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch heute bei uns im Studio und alles Gute für Ihre Zukunft.
Dankeschön, schön, dass ich da sein durfte.
Radio Augsburg Cappuccino, der Sonntagstalk bei Radio Augsburg. Radio.